Gudi, Mainzer, die Emotionen nach diesem Flutlicht-Freitagabend sind also jetzt etwas runtergekühlt. Zeit für ein neues heißes Thema. Verlässt Paul Nebel Mainz 05 im Sommer? Darüber sprechen wir jetzt bei 05 in Zeit, der AZ-Show zu Mainz 05. Mainz 05 also ohne Paul Nebel? Ja, das ist durchaus vorstellbar. Und genau darüber sprechen wir heute, denn der Offensivmann hat seinen Stammplatz bei den 05ern verloren, hat auch gegen den HSV beim 1:1 mal wieder größtenteils nur zugeschaut. So, und heute habe ich jemanden neben mir sitzen, der sich mit Mainz 05 und auch Paul Nebel und auch mit seiner möglichen Zukunft ganz gut auskennt, würde ich sagen. Den VRM-Chefredakteur Tobias Goldbrunner. Servus, Tobias.
Servus, Erik.
Über Paul Nebel sprechen wir gleich in der Show. Wir wollen natürlich erstmal chronologisch mit dem HSV-Spiel beginnen. Ich habe es gerade schon angesprochen, 1:1 am Freitagabend. Da war eine Menge Emotionen drin. Wie hast du das Spiel gesehen?
Also ich glaube, den 05ern tun die zwei verlorenen Punkte natürlich schon weh, ja, weil es wird jetzt richtig, richtig hart, was da in den nächsten Wochen auf sie zukommt. Ja. Sie haben eigentlich nur noch Top-Gegner. Von daher, da wird sich die Situation im Abstiegskampf, glaube ich, sehr verschärfen. Wenn man den Spielverlauf sich betrachtet, also mal davon abgesehen, dass es alles andere als beste Werbung für den Fußball war, war es dann, glaube ich, ein Punkt, mit dem beide leben können, aber auch müssen. Ich bin mal gespannt, was für Lehren die 05er draus ziehen, weil man hat ja schon gegen Dortmund und auch jetzt gegen HSV gesehen, dass diese Urs-Fischer-Euphorie so ein bisschen abebbt, aber weil vor allen Dingen auch die Mannschaften, glaube ich, jetzt ihn anfangen, so ein bisschen zu dekodieren.
Du hast gerade schon gesagt, zwei verlorene Punkte, die Mannschaft so ein bisschen dekodiert. Wie ist denn so insgesamt dein Gefühl, auch wenn du das Spiel am Freitag nochmal analysierst? Hast du das Gefühl, dass Mainz 05 im Abstiegskampf steckt? Ist da so diese Power, diese Wucht, diese Energie drin? Oder siehst du es ein bisschen anders?
Also bei den einzelnen Spielern merkt man schon, ne? Da ist diese Intensität drin, da ist diese Leidenschaft da. Ich glaube, mental ist die Mannschaft bereit für diesen Abstiegskampf. Die haben den schon längst angenommen. Ich glaube, dass sie taktisch vielleicht noch ein bisschen zu vorsichtig rangehen. Ne? Also ich glaube, gerade gegen den HSV, sie waren sehr zurückhaltend. Manchmal hat man das Gefühl gehabt, das ist nicht ein Heimspiel und der Flutlicht der Mainzer, sondern da spielt der HSV. Und ich glaube, da hätten sie von der Taktik noch ein bisschen offensiver rangehen können. Zeigt aber auch, dass sie noch Potenzial und Luft nach oben haben.
Schreibt ihr das doch gerne auch mal in die Kommentare bei uns in die Spalten rein. Ja, seht ihr das auch so? Ist da noch Potenzial im Thema Abstiegskampf bei Mainz 05? War das für euch ja Abstiegskampf-like, wie die 05er am Freitagabend aufgetreten sind? Ja, lasst gerne mal eure Meinung da. So, einer, der natürlich auch unglaublich im Fokus während des Spiels und auch danach stand, war Schiedsrichter Robin Braun. Von den Kollegen vom Kicker hat er die Note 6 bekommen. Ich darf zitieren, von Beginn an hoffnungslos überfordert und mit katastrophalen Fehlern in beide Richtungen. Schon hart, hast du es auch so gesehen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war für ihn ein rabenschwarzer Tag. Ich bin aber auch der Meinung, er ist 30 Jahre jung, er ist noch relativ frisch in der Bundesliga und er hat auch schon sehr gute Spiele gemacht. Ne? Er hat ja auch das 2-2 der 05er in München geleitet, da haben die Kollegen des Kicker ihm eine 2,5 gegeben, da hat er einen Top-Job gemacht. Er bewegt sich eigentlich immer so um die 3-4 aktuell und also er hat klare Fehlentscheidungen getroffen, da können wir ja gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Aber ja, für jemand, der 30 Jahre jung ist und in der aktuellen Zeit in der Bundesliga mit diesem ganzen VAR-Wahn zu pfeifen, ein Flutlichtspiel Freitagabend, das ist auch nicht ohne. Und da hat er einfach, glaube ich, ja, zu viele Fehlentscheidungen getroffen. Aber ja, ist ein Spiel, aus dem er, glaube ich, viel mitnehmen und lernen kann auch. Ja.
Du hast es gerade schon angeteasert, dann gehen wir doch mal auf die Situation. 39. Minute. Silas, schon gelb vorbelastet, rauscht dann nochmal rein. Gelb-rot oder nicht?
Ja, ganz klar gelb-rot. Also er nimmt da eine Verletzung des Gegenspielers in Kauf, geht da mit offener Sohle rein. Also da darf er sich nicht beschweren, wenn es da gelb-rot gibt.
Wir legen jetzt den Fokus bewusst gerade mal auf die Mainzer Themen. Haben wir noch eins gehabt, 53. Minute, Dominik Kohr im Strafraum des HSV. Gelb vorbelastet, auch ordentlich reingerauscht. Ja, nächste gelb-rote Karte oder?
Ja, genau das gleiche in Rot kann man sagen. Ne? Also da muss man auch ihn vom Blatt stellen. Ja, gerade bei einem Dominic Kohr, der geht da immer mit voller Leidenschaft hin. Der ist da immer 1-2% drüber. Das, was die 05er gebrauchen können, wir haben es gerade gesagt, ne? Er verkörpert diese Leidenschaft auch weiterhin. Aber auch da, da darf sich keiner im 05-Umfeld beschweren und er am allerwenigsten, wenn er da vom Platz fliegt. Ja.
Zu diesen Themen haben wir nach dem Spiel auch mal beim Mainzer Trainer Urs Fischer nachgefragt und der hat Folgendes gesagt.
Also die Auswechslungen kommen zum richtigen Zeitpunkt. Ich sag's mal so. Ja, obwohl ich schon der Meinung bin, die erste gelbe Karte von Dominik ist hart.
Bist du da dabei? Erste gelbe Karte war hart, fand er noch.
Ja, würde ich ihm jetzt nicht direkt widersprechen, aber es spielt für mich in der Situation auch gar keine Rolle, weil ob sie verdient war oder nicht, er hat sie. Ja? Und dann, wenn du gelb vorbelastet bist, dann weißt du einfach, musst du vorsichtiger agieren. Und gerade wenn du schon merkst, dass der Schiedsrichter vielleicht eher mal schneller zückt, wie bei der ersten gelben, dann umso mehr. Von daher, das lasse ich nicht als Ausrede gelten. Nochmal, er hätte gelb-rot sehen müssen. Für mich eine klare Fehlentscheidung.
Da wären wir auch schon beim nächsten Thema, 64. Minute. Ja, der HSV-Spieler Remberg steht in der Mainzer Mauer. Da haben wir auch noch mal ein Bild mitgebracht von unserem Fotografen Lukas Görlach. Ja, hier sieht man es wirklich wunderbar, dann, ne? So leicht rechts versetzt von der Mauer, aber viel zu nah dran, muss ja mindestens ein Meter davon wegstehen. Ja. Was fällt dir zu dieser Situation ein? Weil ich will dich eigentlich gar nicht fragen, ob es eine Fehlentscheidung ist. Das ist ja, ja eigentlich klar.
Ja, auch eine ganz klare Fehlentscheidung. Das hat ja auch der DFB im Nachgang dann auch zugegeben. Da offenbart sich aber in dieser Szene einfach mal wieder, wo noch die Schwächen des VAR liegen. Ne? Weil da war ja dann die Aussage seitens des DFB, da greift der VAR nicht ein, weil es ein ruhender Ball war. Und ich glaube, dass genau solche Momente sind es, die auch die Schiedsrichter immer noch komplett durcheinander bringen. Und du musst in Bruchteilen von Sekunden Entscheidungen treffen. Du hast immer den VAR im Nacken. Ist ja auch nicht schön, wenn du dann vom VAR überstimmt wirst. Ne? Das zeigt ja auch der Weltöffentlichkeit, ich habe eine Fehlentscheidung getroffen. Und ich glaube, dass solche Situationen müssen glatt gezogen werden. Und da muss auch allen deutlich klarer sein, dass sowas eine Fehlentscheidung dann wäre, wenn der VAR eingreift. Und dadurch muss klar sein, der VAR muss eingreifen, weil einen halben VAR, sage ich jetzt mal überspitzt, der bringt keinem was auch in der Bundesliga.
Ja. Wir haben uns im Nachgang auch mit DFB-Lehrwart Lutz Wagner nochmal dazu unterhalten und auch er hat gesagt, ja, auf internationaler Ebene sogar schon wird dieses Thema schon diskutiert und dass eben bald dann in solchen Situationen auch der VAR eingreifen kann. So, und dazu haben wir auch noch eine Stimme von Mainz 05 Trainer Urs Fischer, der es natürlich auch nicht so toll fand.
Es gibt eine Regel, die sagt, dass die gegnerischen Spieler, die eine offensive Mauer bilden, einen Meter von der gegnerischen Mauer entfernt stehen müssen. Müsst ihr euch mal die Bilder anschauen. Also ein Spieler vom HSV steht eigentlich bei uns in der Mauer. Und wenn das so ist, sollte aus meiner Sicht eigentlich das Tor nicht zählen.
So, also hat er auch nochmal klargestellt, dieses Tor hätte nicht zählen dürfen. Es gab ja dann noch weitere kritische Situationen in dem Spiel, auch auf Seiten des HSV und auch bei Mainz. Da hätten wir jetzt noch eine Menge abzuarbeiten. In Summe, du hast schon gesagt, Schiri Braun, Note 6. Hättest du ihm die auch gegeben?
Vielleicht hätte man ihn noch mit einer 5,5 davon kommen lassen.
Ist ein bisschen gnädig.
Ja, ja, genau. Aber ob 5 oder 6, wie gesagt, es war ein Spiel, was er, glaube ich, sich noch 2-3 Mal anschauen sollte. Um daraus einiges mitzunehmen. Es ist gutes Anschauungsmaterial auf den Schiedsrichter.
Ja. Ja, oder wie Lutz Wagner gesagt hat, Entscheidung mit Optimierungsbedarf.
Sehr gut getroffen, ja.
Sehr kollegial. Ja. Ja, weniger kollegial hat sich übrigens HSV-Spieler Miro Muheim nach dem Spiel nochmal zur Mainzer Mannschaft geäußert. Da haben wir auch noch ein ganz nettes Zitat, also findet wahrscheinlich nicht jeder so nett, mitgebracht. Ich habe lange nicht mehr gegen so eine Tretertruppe gespielt. Übrigens auch geiles Bild noch dazu. Ja, Tobias, Mainz 05, Tretertruppe, wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, die Formulierung hat er so ein bisschen aus der Emotion heraus direkt nach dem Spiel gewählt. Das war ein intensives Spiel, keine Frage. Ne? Wir haben es angesprochen. Bei den beiden Fouls hätte es auch Gelb-Rot geben müssen. Und ja, die 05er, die sammeln fleißig Karten. Und von daher bewegen sie sich immer ganz nah, also haarscharf an der Grenze. Aber ich glaube, das ist noch absolut legitim, was sie da machen. Sind für mich keine Tretertruppe, sind eine intensive Truppe und eigentlich ja genau das, was man sich wünscht, was ja auch diese 05-DNA verkörpert. Und ich glaube, die 05er können eher mit so einer Aussage leben, als wenn einer sagen würde, das ist irgendwie eine harmlose Truppe. Deswegen, ja, das ist, glaube ich, ja. Ich glaube, mittlerweile würde er das auch anders formulieren. Aber ja, spricht eher für die 05er, für die Intensität, die sie auf den Platz bringen, dass da irgendwie unfaire Tritte oder dergleichen Aktionen erfolgen, um den Spieler wirklich zu verletzen und so weiter. Da, ich glaube, so gut kennen wir die 05-Spieler, das würde ich da keinem zutrauen.
Ja. Und passt ja übrigens auch gut zum Thema Abstiegskampf. Da geht es dann halt in aller Regel immer noch ein bisschen härter zur Sache. Ja, definitiv kein Treter, aber bei Mainz 05 im Moment ja eher außen vor, eigentlich ziemlich außen vor, ist Paul Nebel. Ganz spannender Spieler. Einst mal zur Nationalmannschaft eingeladen von Julian Nagelsmann. Jetzt ja eigentlich überwiegend auf der Bank bei Mainz 05. Wie siehst du seine Situation im Moment?
Ja, ist natürlich weiterhin eines der größten Juwele, was Mainz 05 hat. Und befindet sich klar gerade in einer sehr schwierigen Situation. Wenn man sich die vergangene Saison anschaut, wir haben ja auch gleich ein paar Zahlen vorbereitet, da hat er wirklich eine perfekte Saison gespielt, vielleicht sogar zu perfekt, weil natürlich die Erwartungshaltung im Umfeld, aber auch bei ihm selbst natürlich dann direkt durch die Decke geschossen ist. Und ja, und dann, klar, du gehst in die neue Saison, dann direkt, ne, Platzverweis, sehr unglücklich, bist dann trotzdem bei der Nationalmannschaft. Das macht ja auch was mit so einem jungen Spieler. Ne? Ich meine, der hat in der Vorvorsaison noch beim KSC dann in der zweiten Liga gespielt, dann plötzlich durchgestartet in der ersten Liga bei 05, dann in der Nationalmannschaft. Und dann ist es ja völlig normal, dass ein Spieler Anfang 20, dass der auch Rückschläge erleidet. Und es passt ja ein bisschen ins Bild. Ne? Also es war ja nicht der einzige 05er, bei dem es nicht gelaufen ist. In der Hinrunde war das ja bei vielen der Fall. Und ich glaube, dass er dann einfach ja jetzt in so eine Negativspirale geraten ist, zum ersten Mal in seiner Karriere. Und deswegen ist es natürlich sehr spannend, jetzt zu sehen, wie kommt er da wieder raus. Ne? Ich sag mal, erfahrene Spieler, die haben das vielleicht schon 3-4 Mal erlebt. Er muss jetzt für sich Mechanismen finden. Wie komme ich da raus? Was hilft mir da? Mehr trainieren, weniger trainieren? Einfach mal eine Ablenkung, ne, zu haben. Wie gehe ich damit um? Er hat für sich schon mal eine sehr zentrale Entscheidung getroffen. Über die werden wir auch gleich sprechen. Ja, aber ich glaube, in dem Jungen schlummert unfassbar viel Potenzial, aber ist halt auch nicht, das ist ein großes Pech, was noch hinzukommt, nicht der Spielertyp, auf den Urs Fischer aussetzt. Ja.
Genau. Und genau den Spielertyp wollen wir uns jetzt mal auch nochmal anhand von Zahlen anschauen. Da haben wir auch noch ein bisschen was mitgebracht. Also hier sehen wir es. Marktwert wird laut Transfermarkt.de derzeit auf 18 Millionen Euro gesetzt. Und ja, zu den Zahlen, gerade was du gerade gesagt hast, letzte Saison, ne, 10 Tore, 6 Vorlagen, maßgeblich daran beteiligt, dass Mainz 05 jetzt noch europäisch spielt. Und in dieser Saison 1 Tor, 0 Vorlagen. Und jetzt wird es natürlich spannend. Der letzte Punkt, Vertrag bis 30.06.27. Das heißt, nach dieser Saison muss eine Entscheidung getroffen werden. Ansonsten geht Paul Nebel bei Mainz 05 in dieses obligatorische letzte Vertragsjahr. Vor kurzem hat er die Berateragentur gewechselt, ist jetzt bei Sports 360. Und da werden immer alle gleich so ein bisschen nervös und hellhörig, ne? Wir auch. Wie ist das zu deuten und was bedeutet das für den Sommer?
Ja. Also ich glaube, in dem Fall kann man tatsächlich sehr hellhörig werden, weil ja, dieser Wechsel zum jetzigen Zeitpunkt, der ist schon ein Indiz dafür, dass er massiv was verändern will. Und ja, du hast es angesprochen, die Agentur von Volker Struth, die sind auch eher bekannt dafür, dass die natürlich auch große Deals eintüten. Und ich glaube, dass er auch von so einem Deal träumt. Wir haben ja Informationen, dass er im vergangenen Sommer nach dieser Supersaison auch schon sehr lukrative Angebote hatte. Also unter anderem Eintracht Frankfurt wollte ihn haben. Ja, und damals ist es wohl am Veto von Christian Heidel gescheitert, weil der gesagt hat, okay, liebe Frankfurter, ihr kriegt schon unseren Johnny Burkhardt, dann wollen wir nicht unseren Paul Nebel noch abgeben. Ne? Also da wollte ja auch Christian Heidel zum einen vielleicht, weil er wollte einfach nicht alle seine Juwele abgeben, aber ich glaube, er wusste auch oder hatte vielleicht auch ein bisschen die Hoffnung, da kann der Marktwert noch mehr steigen, wenn er noch mal halbwegs so eine gute Saison spielt. Und die Eintracht war nicht der einzige Bundesligist, der in ihm Interesse hatte. Und was man jetzt so hört, wenn man mit diversen Beratern spricht, es sind auch weiterhin einige Top-Clubs, sogar aus der Bundesliga, auch weiterhin an ihm interessiert. Und da könnte natürlich ein Beraterwechsel an der Stelle dann auch helfen. Ja.
Was denkst du, wie bei Mainz 05 derzeit so mit dem Thema umgeht, weil die wissen das ja auch, was du jetzt eben gesagt hast, also oder zumindest Teile davon. Was glaubst du, wie Christian Heidel und Co. jetzt gerade darüber denken?
Ja, schwierig, schwierig. Also ich glaube, sie wissen natürlich, dass er wechselwillig ist und wird natürlich jetzt in ihrer, sie müssen entscheiden, ob es sich lohnt, ihn da quasi nochmal von abzuhalten. Ob sie ihn überzeugen können, zu sagen, hey, pass auf, du hast gesehen, wie schwierig es sein kann, ne? wie hoch die Fallhöhe auch ist. Und in Mainz 05 hast du ein sicheres Umfeld. Ne? Hier weißt du, wie die Abläufe sind. Du kennst hier alle, ja gut, vielleicht beim Trainer hast du gerade nicht den besten Stand, aber vielleicht hast du jetzt mal, wenn man dann, ne, man hält die Klasse, nehmen wir mal an, und hat dann im Sommer Ruhe, dann kann er sich auch wieder ranarbeiten. Ja? Ob man ihm diese Zeit auch noch geben will. Oder, klar, wir wissen, wie es in Mainz funktioniert. Die müssen natürlich auch im Sommer wieder einen großen Deal machen. Ja. Sano wird einer sein, da kann man richtig viel abkassieren. Und die Frage ist, muss man da noch einen zweiten Deal dann quasi auch in die Wege leiten? Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass Christian Heidel da gerade sehr mit sich ringt, welchen Weg er geht. Am Ende des Tages ist er ein alter Fuchs, wird gucken, was kommt so wirklich an konkreten Angeboten rein. Ich kann mir vorstellen, dass die gerade nicht in der Range liegen, von der er träumt oder die er sich vorstellt. Ja, deswegen wird es sehr spannend sein, abzuwarten. Aber ich kann mir schon vorstellen, und das hören wir aus dem Umfeld von Paul Nebel, dass er ein großes Interesse dran haben könnte, jetzt im Sommer zu wechseln.
Ist aber dann auch konkret die Frage, wo ist der Markt dann für ihn? Weil wir haben ja gerade gesehen, 18 Millionen Euro wird er gerade seinen Wert taxiert. Und da muss natürlich jemand dann auch oder ein Verein ordentlich hinblättern. Und für einen Spieler, der, jetzt sagen wir mal, bei allem Respekt für Mainz 05, aber bei einem Verein, der sich im Abstiegskampf befindet, nicht spielt, der Markt muss erst noch gefunden werden, oder?
Ja, also ich glaube, seine Verhandlungsposition ist nicht besser geworden, ganz im Gegenteil. Aber wir wissen alle, es gibt immer genug Clubs, die Geld in die Hand legen, um einen jungen, hochtalentierten, hochveranlagten Spieler, der den Unterschied machen kann, zu holen. Also ich glaube, seine Schwächen sind bekannt. Er hat natürlich nicht diese Körperlichkeit. Deswegen spielt er auch Boris Fischer nicht, weil der setzt momentan auf physische Spieler und gibt generell ja auch den Jungs aus der zweiten Reihe nicht direkt die Chance. Ne? Und er ist auch nicht der Endschnellste. Aber ja, er ist trotzdem stark. Er hat eine unfassbare Handlungsschnelligkeit. Er dreht sich gut auf in den Ball rein und so weiter. Also man merkt schon, im passenden Spielsystem kann er auch einer sein, der dir unfassbar viel bringt. Ne? Und wir haben, wie gesehen, letztes Jahr 16 Scorer-Punkte. Also ich glaube, wenn eine Mannschaft funktioniert, dann ist er nochmal ein super Goodie. Ja? Und deswegen, wenn du eine Mannschaft hast, in der die Abläufe gut funktionieren, da kannst du ihn, glaube ich, ganz gut dann einbauen. Eine Mannschaft, wo es nicht läuft, ist er aber, glaube ich, nicht der Redelsführer oder der dann mit breiter Brust vorangeht und sagt, so, ich nehme jetzt selbst mal hier das Heft in die Hand. Aber ich glaube, es gibt genug Interessenten definitiv für ihn auch. Ja.
Und wenn Mainz 05 sich jetzt dafür entscheidet, ihn zu verkaufen, du weißt ja, wie das Transfergeschäft läuft, man will immer Summen hören, ja, die will ich jetzt natürlich von dir auch hören. Was sagt dir so dein Gefühl, in welche Richtung könnte das gehen, wie viel könnte Mainz da einnehmen?
Das ist tatsächlich nur ein Gefühl, aber du hast ja noch ein Gefühl gefragt. Genau. Ich glaube, diese 18 Millionen, die da bei Transfermarkt.de stehen, ich glaube, die kriegt man aktuell nicht. Aber man kann auch für Paul Nebel aktuell eine gute zweistellige Summe dann auch einfahren. Aber eher im niedrigen zweistelligen Bereich.
Na gut, dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Wir haben natürlich auch beim 105 zu dem Thema nachgefragt und halten euch da auf dem Laufenden, wenn es Neuigkeiten gibt. Dann will ich aber jetzt auch noch konkret wissen von dir, Tobias. Verlässt Paul Nebel Mainz 05 im Sommer?
Ja, Glaskugel habe ich heute mal nicht mitgebracht.
Mensch, hatte ich dir doch noch gesagt.
Ja, das stimmt. Im Alter vergisst man das eine oder andere. Nein, also wenn ich mich jetzt festlegen müsste, dann würde ich sagen, die Chancen, dass er geht, sind deutlich höher, als dass er bleibt. Ich kann mir vorstellen, dass er da eine Veränderung will. Ich kann mir vorstellen, was man so aus seinem Umfeld hört, dass er auch weiß, dass er, wie gesagt, jetzt den Markt hat. Ich glaube, er weiß, dass wenn er nochmal so eine Saison spielt wie diese, dann wären seine Chancen deutlich geringer, zu einem wirklichen Top-Club zu gehen. Deswegen, also ich kann mir eher vorstellen, dass er nächstes Jahr nicht mehr das Trikot von Mainz 05 trägt.
Wir haben dazu auch mal die Community befragt, wie ihr denn so denkt, wie es weitergeht mit Paul Nebel. Und hier ist das Ergebnis. Und da sehen wir, Tobias, ja, also so die eine Seite, schon die Mehrheit, muss man sagen, die glauben weiterhin an Paul Nebel und dass er sich auch wieder zum Stammspieler durchbeißt und reinkämpft in die Mannschaft. Aber, und das ist ja schon bemerkenswert, nicht wenige sagen auch, gehen auch mit dir mit sozusagen und sagen, der wird Mainz 05 wahrscheinlich im Sommer verlassen. Überrascht dich das so ein bisschen von der Fanseite her?
Nein, ich glaube, ich meine, jeder weiß von den 05-Fans, dass Paul Nebel einer ist, der ja eigentlich auch gerne bei Mainz 05 spielt. Und er verkörpert ja auch so ein bisschen, ne? Kommt hoch, ne? Es ist einer von ihnen sozusagen.
Ein NLZ-Spieler, ja.
Genau. Ja. Und deswegen wünscht man sich ja auch, dass so einer dann auch funktioniert und sich wieder zurückkämpft. Ja? Und ich glaube, gerade nach so Spielen wie gegen HSV, wo du gemerkt hast, dass in der Offensive da ja nicht alles so ganz zusammen lief, würde man sich wünschen oder fragen sich viele auch, Mensch, so einer wie er, der könnte doch mal einen frischen Impuls setzen. Ja? Und dann wünschen sich, wie gesagt, glaube ich, viele, dass es bei ihm wieder läuft. Und ich glaube, vom Mindset ist er auch so gestrickt, dass er ja auch sich zurückkämpfen will. Er will ja mehr spielen. Ich meine, er hatte vor ein paar Wochen noch den Traum, zur WM zu fahren. Ich glaube, der Zug ist abgefahren, aber trotzdem will er ja zeigen, was er drauf hat. Und das nicht nur in 5 Minuten am Ende des Spiels.
Ja, ja komm, dann lass uns doch gerade mal ein Plätzchen für ihn suchen in der Startelf. Dann schauen wir uns doch mal die Aufstellung von Mainz 05 gegen den HSV an. Ja, hat Urs Fischer das Beste, was er zur Verfügung hatte, auch vor allen Dingen seiner Meinung nach, aufgestellt. So, Tobias, und jetzt müssen wir natürlich sagen, wo bringen wir den Paul Nebel da unter und wer muss dann dafür weichen?
Ja, also wenn Urs Fischer da einen frischen Impuls setzen will, dann gibt es ja eigentlich nur eine Option. Ne? Ich würde dann Lee rausnehmen, zumal Lee ja jetzt auch ja nicht gerade die beste Leistung gegen Hamburg gezeigt hat. Und dann ist diese Position ja eigentlich prädestiniert. Ne? Das war ja auch die Position, wo er im letzten Jahr tatsächlich dann echt super performt hat. Ja, man muss dazu sagen, dann hat er natürlich von einem Flügelspieler wie Cassie profitiert.
Wollte ich auch gerade noch sagen. Ja.
Danny Da Costa ist ein komplett anderer Typ. Jemand, der mir aktuell gut gefällt, ja, der echt sich wieder auch zurückgekämpft hat auf die Bundesliga-Bühne. Aber jemand, der natürlich ja nicht so ideal ist im Zusammenspiel, dann auch mit einem Paul Nebel. Aber ich glaube, ja, wenn ich Urs Fischer wäre, ich fände es gar nicht mal so uncharmant, ihn da quasi einfach mal reinzuwerfen und zu sagen, hier Junge, du hast jetzt deine Chance, probier alles und dann ja, wär's die Lead-Position. Ja.
Und trotzdem kann man schon sagen, Paul Nebel, der größte Verlierer unter Urs Fischer bei Mainz 05. Ist vielleicht noch jemand anders, den ich gerade irgendwie vergessen habe?
Ja, ich glaube, da kann man noch 2, 3 mit dazu zählen. Ja. Aber wenn man sich die Fallhöhe betrachtet, dann ist es aktuell leider Paul Nebel, was einem echt unfassbar leid tut für den Jungen. Weil, wie gesagt, ich glaube, jeder, der 05 auch als neutraler Beobachter im letzten Jahr verfolgt hat, hatte da einfach riesen Spaß dran, weil er einfach so einen frischen Fußball gespielt hat, der einfach 05, aber auch der Bundesliga gut getan hat. Und deswegen gab es ja auch die ganzen Interessenten. Ja, und klar, wenn du letztes Jahr einer der Stars bist, der zur Nationalmannschaft darf und plötzlich bist du nur noch Bankdrücker, dann ist er, muss man leider so hart sagen, ist er aktuell, ne? Wenn man das Label vergeben will, ist er der größte Verlierer unter Urs Fischer. Weil wie gesagt, er weiß ja auch, dass ein Urs Fischer jetzt nicht gerade auf ihn in nächster Zukunft eigentlich setzen wird.
Ja. Wir werden auf jeden Fall die Zukunft von Paul Nebel weiter sehr genau beobachten und darüber berichten und sind natürlich gespannt, was sich da im Sommer so ergibt. So, dann noch der Hinweis. Uns gibt es natürlich nicht nur als Videoshow von 05 Inside, sondern auch ganz neu als Podcast. Wobei, so neu, ganz neu ist es gar nicht, gibt es schon seit einigen Wochen. Also schaut gerne mal da rein, wo es Podcasts gibt, wenn ihr also bügelt, so wie du immer, deine Hemden. Gell, oder?
Ja, klar.
Genau.
extra heute für dich.
Ja, genau. Beim Autofahren oder beim Staubsaugen. Also, ihr könnt auch immer gerne uns verfolgen, wo es Podcasts gibt. So, und dann kommen wir schon zur Mainz 05-Zahl der Woche.
Ah, ah, ah.
So, Tobias, da habe ich heute für dich die Zahl 11 mitgebracht. Bist ja heute, feierst du ja heute auch deine Premiere hier, ne? Also du musst jetzt irgendwie einen Zusammenhang finden. Ich gebe dir auch noch einen Hinweis.
Ja.
Ein Datum, 17. Februar 2015. Also, na komm, da ist noch ein bisschen Welpenschutz. 11 Jahre ist es so gut wie, ja, so gut wie her. So, also, was war ziemlich genau vor 11 Jahren?
Mein erster Impuls war eigentlich zu sagen, das wird die Ablösesumme von Paul Nebel sein.
Aber auch nicht schlecht, ja, auch nicht schlecht.
Ja. Oh, 2015, nee, tatsächlich erwischt mich
gerade. An diesem Tag wird Kasper Jüllmann bei Mainz 05 entlassen. So.
Ah, und stimmt, hätte man über den Februar drauf kommen können. Ja?
Genau, da ist ja immer eine Menge los
bei Mainz 05,
rund um Fasnacht. So, ja. Und so kriegen wir doch auch wunderbar die Kurve auf das nächste Spiel, Bayer Leverkusen. Ja, Mainz 05 tritt jetzt nach zwei Spielen ohne Sieg dort an, auch gegen Kasper Jüllmann, Ex-Trainer. Gibt es den nächsten Überraschungssieg, so wie in Leipzig, oder dann doch eher eine klare Kiste wie in Dortmund?
Also ich glaube, das wird richtig, richtig, richtig hart für die Mainzer. Ne? Also sie haben jetzt diese zwei Spiele im Gepäck, wo sie einfach so einen Dämpfer bekommen haben und wo es auch anfängt wieder. Ne? Sie waren jetzt die ersten Spiele unter Urs Fischer. Da hatten sie diese Leichtigkeit, da lief es von alleine. Jetzt müssen sie anfangen zu arbeiten. Ne? Also jetzt müssen sie wirklich sich hinterfragen, was müssen wir besser machen. Da spielt dann der Kopf mit. Ja? Und Leverkusen, die müssen jetzt auch, die müssen zurückschlagen. Ne? Die haben auch das letzte Spiel absolut unnötig verloren in der Bundesliga. Und die müssen auch 3 Punkte holen, um da einfach im Kampf um die Königsklasse dabei zu bleiben. Und ich habe viele Spiele mit vielen Clubs in Leverkusen erlebt und es ist so schwer, da zu spielen. Und wenn diese Mannschaft einmal ins Rollen kommt, dann kommst du direkt unter die Räder. Aber wenn die 05er diese Leidenschaft der letzten Wochen an den Tag legen, dann können sie, glaube ich, einen Punkt holen. Ob es für einen Sieg reicht, weiß ich nicht.
Lass uns doch gerade mal einen Blick auf die Tabelle werfen, beziehungsweise das untere Tableau. Da sehen wir, das führt Mainz tatsächlich an. Ja, so haben wir uns die Tabelle so zurechtgeschnitzt, dass Mainz ganz oben steht. Aber da sieht man die richtige, knackige Abstiegszone mit Mainz 5. Was würdest du denn sagen, wie gefährlich ist die Lage aktuell? Weil man sagt, bei Urs Fischer ist 2 Spiele verloren, seitdem er da ist, die Urs-Fischer-Tabelle und sind sie irgendwie Sechster und so weiter und so weiter. Aber wie gefährlich ist die Lage rund um 1-5?
Ja, ich glaube, die Urs-Fischer-Tabelle müssen alle komplett ausblenden, ne? Weil die verblendet so ein bisschen. Das war wichtig, um jetzt dahin zu kommen, aber man sieht ja, zum Relegationsrang sind es gerade mal 2 Punkte. Und wir werden uns ja auch gleich mal das Restprogramm der 05er anschauen in den nächsten Wochen. Also nicht das Restprogramm, aber das, was in den nächsten Wochen auf sie zukommt. Und da kommt knüppeldick. Ja. Und deswegen, da sind Spiele dabei, wo sie in den seltensten Fällen Favorit sind. Ganz im Gegenteil. Ist aber auch der Vorteil für sie. Ne? Weil so die Spielweise, die sie gegen den HSV an den Tag gelegt haben, die hat so ein bisschen gezeigt, dass sie, wenn sie mit dieser Underdog-Mentalität auftreten, gegen spielstarke Mannschaften, die über viel Ballbesitz kommen, und Leverkusen ist eine Mannschaft, die das natürlich auszeichnet, dann haben sie da ganz gute Chancen. Aber ich glaube, dass die Situation ist weiterhin brandgefährlich. Ja.
Und trotzdem, wenn man es vergleicht mit dem, wo sie vor ein paar Wochen gestanden haben, ist es ja jetzt klar, dass es in gewisser Weise brandgefährlich noch sein muss, in gewisser Weise, aber die Lage zu November oder Dezember hat sich ja trotzdem grundlegend geändert.
Klar, also sie können Selbstvertrauen haben, sie können auch, glaube ich, sie wissen auch die Stellschrauben, an denen sie drehen können und auch müssen. Von daher, ich glaube, also ich traue es den 05ern definitiv zu, dass sie die Klasse halten. Sie profitieren ja auch ein bisschen davon, dass die Mannschaften, die auch unten mit dabei sind, dass es bei denen gerade deutlich schlechter läuft. Aber auf der anderen Seite, ich meine, so schlecht wie es bei Werder Bremen aktuell läuft, so schlecht kann es ja eigentlich gar nicht weitergehen. Ne? Du musst immer damit rechnen, dass so eine Truppe, dass die auch nochmal die Kurve bekommt und dann wird es richtig eng. Ja? Und ich glaube, es wird auf die nächsten 3-4 Wochen ankommen. Wenn du da gut durchkommst, dann haben sie eine Chance, dann quasi auch schon echt wirklich alles für ein spannendes Saisonfinale vorzubereiten. Aber ich glaube, es wird bis zum letzten Spieltag wird's richtig, richtig schwer.
Werder Bremen spielt übrigens gegen den FC Heidenheim jetzt. Da werden natürlich auch alle Mainzer ins Weserstadion blicken am Samstag. Weg vom eigenen Spiel. Genau, und Tobias hat es schon gesagt, wir schauen uns jetzt mal die nächsten Begegnungen der Mainz an. Und da kommt ja auch mal wieder ein bisschen europäisches Flair auf den Speiseplan sozusagen. Ja. Also wir sehen Bayer Leverkusen erstmal auswärts am Samstag, dann auch schweres Heimspiel gegen den VfB Stuttgart und dann kommt die Conference League. Zwischendrin natürlich auch das unglaublich wichtige Spiel, Auswärtsspiel bei Werder Bremen. So, und wenn wir uns das Sandwich mal so anschauen, ne? Europa, Werder, Europa, kommt Europa dann da gerade recht oder kann man es halt nicht ändern oder ja, wie denkst du darüber?
Ja, also erstens kann man es nicht ändern. Ich glaube, die 05er empfinden es immer noch als Geschenk, in Europa zu spielen. Das hat man ja auch an immer dann, wenn sie zuletzt europäisch gespielt haben, dann sind sie ja da auch mit noch mehr Selbstbewusstsein rausgegangen. Sie waren immer von der Euphoriewelle danach getragen. Deswegen, ich glaube, das kann nochmal so einen positiven Effekt dann auch bewirken. Klar, gerade jetzt ist so die Saisonphase, in der natürlich auch die Verletzungsgefahr steigt. Du hast einiges in den Knochen anspielen. Die Saison ist aber noch lang. Es ist immer noch ein bisschen kalt draußen. Ne? Also gerade so dieses Nieselregenwetter. Also
wenn, die armen Fußballer.
Ja, genau. Ja, genau. Gut, wir zwei sind ja eher Hallensportler.
Genau.
Ne?
Genau.
Wir wissen schon, warum.
Genau.
Nein, aber du weißt, was ich meine. Ne? Die Verletzungsgefahr steigt. Aber ich glaube, wenn das Team, ne, wenn da jetzt keine neuen Verletzten dazukommen, ich glaube, jeder 05-Fan hat bei Amiri die Luft angehalten, ja, weil wenn der ausfällt, ich glaube, das ist das Schlimmste, was passieren könnte, ja, dann könnte ein Bruch drohen. Aber ich glaube, der Europacup wird ihnen gut tun. Man darf aber auch nicht vergessen, da kommen ja noch, wenn man diese Tabelle, die du gerade gezeigt hast, diese Auflistung, wenn man die verlängern würde, da kommen ja danach noch Hoffenheim und die Eintracht.
Ja.
Also sie haben, glaube ich, jetzt von den nächsten 6 Bundesligaspielen 5 aus den Top 8. Das sind richtige Bretter, aber wie gesagt, ja eigentlich Mannschaften, du hast Leipzig angesprochen, wo die 05er gut auftreten können. Von daher ist es vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, überwiegend gegen solche Top-Teams dann auch zu spielen.
Ja, und dann kannst du ja gleich mal schon deinen Tipp noch da lassen für die Partie am Samstag in Leverkusen. Wie geht's aus?
Ja. Oh, ich muss sagen, also ich glaube, entweder verlieren sie 1-4 oder sie holen ein schönes 2-2.
Jetzt fehlt nur noch, dass du sagst, oder sie gewinnen halt. Da hast du alles abgedeckt.
Nee, tatsächlich, ich bin ehrlich, ich glaube, in Leverkusen ist an diesem Samstag nichts zu holen, was in die Richtung von 3 Punkten geht. Von daher, ja, wenn ich mich festlegen muss, ich nehme dann das 2-2. Und du?
Ich glaube, Mainz 05 gewinnt in Leverkusen. 2-1.
Sehr schön.
Wir werden es natürlich live verfolgen.
Der Verlierer muss dem anderen die Hemden bügeln.
Genau, der Verlierer bügelt dem anderen die Hemden. Das haben wir jetzt einmal festgelegt hier. Wir werden das natürlich live verfolgen, wie es dann ausgegangen ist. Live zeigen, wer dann die Hemden bügelt, machen wir nicht. Aber wir berichten auf jeden Fall live aus Leverkusen dann. Wir sind natürlich vor Ort am Samstag. Und damit wären wir auch am Ende der heutigen Show. Tobias, vielen lieben Dank für all das, was du hier mitgebracht hast. Mega spannend, super. Vielen lieben Dank dafür nochmal. Und ja, dann bleibt mir nur zu sagen, viel Spaß weiterhin. Eine gute Woche. Schaut immer wieder gerne rein bei uns. Wir haben ein riesengroßes Mainz 05 Angebot. Nächsten Dienstag sind wir natürlich wieder hier. Dann wissen wir mehr, wie es in Leverkusen ausgegangen ist. Und jetzt wünschen wir euch einen schönen Abend. Und ja, wer nach Leverkusen fährt, viel Spaß dort schon mal. Und bis nächste Woche. Macht's gut.